Hallo.
Hallo.
Ja, und herzlich willkommen zu, ich sag mal so, WG Live 2.0, weil diese Folge haben wir tatsächlich schon einmal aufgenommen.
Ja, oh Mann, das war also richtig schade, dass es nicht geklappt hat.
Das war unfassbar schade. Also ihr müsst wissen, wir haben uns schon vor ein paar Wochen tatsächlich zusammengesetzt gehabt und da waren wir schon, ich glaube, 3 Wochen oder so im Verzug. Oder in der dritten Woche oder so mit unseren Podcast-Folgen. Dann hatten wir uns endlich zusammengesetzt, haben die Folge aufgenommen. Ich persönlich fand auch, dass es eine super interessante und informative Folge geworden ist. Ja, und dann höre ich nachher meine Aufnahme an und höre nur Piepen. Und ich dachte mir nur so, nein. Nein!
Das war wirklich sehr bitter. Das ist wirklich. Und jetzt hat es einfach ein bisschen gedauert, weil einfach sehr viel los war die letzten paar Wochen.
Live. Also man kann es zusammenfassen mit Life happened.
Ja.
Und wir haben es ja auch schon öfter jetzt erwähnt, sowohl hier als auch auf Instagram, dass der Podcast eben nach wie vor unser Outlet ist und wir uns da einfach nicht zusätzlich stressen wollen, weil wir beide, glaube ich, super viel going on haben, so in unserem Leben. Viele Veränderungen, die vor allem jetzt auch bei Becky stattgefunden haben. Und ja, da soll der Podcast einfach nicht ein zusätzlicher Stressor sein.
Ja. Deswegen vielen, vielen Dank für eure Geduld auf jeden Fall und auch für die ganzen Nachrichten und so, die uns sagen, dass wir uns nicht stressen sollen und sowas. Das ist wirklich sehr wertvoll. Aber wisst, dass wir immer an dem Podcast denken und sobald wir können, arbeiten wir weiter daran. Also wir werden es niemals vergessen.
Genau. Ja, ich habe nämlich auch tatsächlich ein paar Fragen bekommen. Ist der Podcast auf Eis gelegt? Nein, ist er nicht. Wir hätten da vielleicht auch ein bisschen regelmäßiger noch Updates geben können auf Instagram. Da werden wir dann einfach mal die nächsten Wochen vielleicht mal mehr dran denken. Wir nehmen tatsächlich auch heute 2 Folgen auf, also ihr habt jetzt Glück, ihr hört jetzt wahrscheinlich 2 Folgen dann auch relativ zeitnah hintereinander und dann hoffen wir, dass wir dann vielleicht im nächsten Jahr dann wieder ein bisschen regelmäßiger reinstarten können.
Ja, das ist auf jeden Fall der Plan.
Genau. Ja, und ich habe es ja schon angeteasert gerade, es werden heute 2 Folgen aufgenommen und zwar aus dem Grund, dass die thematisch zusammenhängen und zwar werden wir mal ganz ausführlich über das Thema WG-Leben, erste eigene Wohnung, ausziehen, umziehen, etc. reden. Und wir haben in der letzten Podcast-Folge, die wir aufgenommen haben, die wir dann verwerfen mussten, gemerkt, dass das nicht alles in eine Folge passt. Also sonst würden wir hier wirklich 3 Stunden sitzen und quatschen. Deswegen haben wir uns gedacht, teilen wir das auf in eine, ich sag mal, Hard Facts-Folge. Das ist die heutige Folge, in der es um die groben Fakten geht. Und in eine Soft Facts-Folge, wo es dann mehr um das Thema Kommunikation innerhalb einer WG geht oder wie gehe ich mit dem Umziehen generell um, mit Heimweh und so weiter. Wie sind unsere Erfahrungen? Genau, das erwartet euch.
Oh, ich bin richtig gespannt.
Ich auch, vor allem, weil wir beide sehr, ich sag mal, unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, glaube ich, bisher so in unserem jungen Erwachsenenalter. Und das, glaube ich, wird ganz spannend, sich darüber auszutauschen. Und wir haben tatsächlich auch auf Instagram euch gefragt gehabt, vor ein paar Wochen schon, was euch so interessiert. Deswegen hoffen wir auch, dass wir jetzt hier die wichtigsten Sachen abdecken können, die für euch am relevantesten sind.
Möchtest du mal erzählen, was so dein Background ist? Dann können die Leute vielleicht besser einschätzen, aus welcher Ecke wir kommen.
Mein Background ist folgender. Ich habe mein Leben lang zu Hause gewohnt, auch tatsächlich an einem Ort. Also wir sind einmal umgezogen, aber tatsächlich nur sozusagen eine Wohnung nebendran. Wir haben nämlich als allererstes hatten wir in einer normalen, ich glaube, es war eine 3-Zimmer-Wohnung gewohnt. Und dann wurde neben uns eine Maisonette-Wohnung frei. Also Maisonette-Wohnung heißt im Prinzip, dass es eine Wohnung ist, in der selber aber auch nochmal eine Etage ist. Also wie ein kleines Haus, nur in einem größeren Mehrfamilienhaus. Genau, und dann sind wir halt nach nebenan gezogen, aber das war halt trotzdem der gleiche Ort, die gleiche Hausnummer und so weiter. Und ansonsten hatte ich nicht so viel Erfahrung wirklich mit Umzügen, bis ich dann nach dem Abi ein Jahr in die USA gegangen bin, aber das war auch nicht wirklich Umzugsfeeling. Das war mehr so, ich habe jetzt hier meine 2 Koffer gepackt und bin dann halt darüber. Es war jetzt nicht so, als ob ich da irgendwie Möbel gekauft hätte oder so, weil ich natürlich in ein möbliertes Zimmer eingezogen bin. Genau, dann habe ich ja auch erstmal ein Weilchen studiert, da bin ich aber gependelt und habe dementsprechend auch zu Hause gewohnt. Ja, und dann habe ich meinen Medizinstudienplatz in Münster bekommen 2020 und hatte dann eigentlich auch vor, nach Münster zu ziehen, habe dann auch eine Wohnung mir hier gesucht. Ja, und dann kam Miss Roni und ich hatte dann zwar meine Wohnung, war dann auch ab und zu mal da, aber die meiste Zeit halt auch wiederum zu Hause, weil halt alles online war, Lockdown und so weiter. Deswegen bin ich so richtig tatsächlich erst, ich würde sagen, vom Gefühl her, 2021, so im Sommer, ausgezogen, würde ich sagen, weil dann nämlich die Unikurse vermehrt gestartet haben, also in Präsenz. Und ab dem fünften Semester, also Frühjahr 2022, ja, war es dann alles in Präsenz und dann war ich auch mehr oder weniger Vollzeit in Münster. Also es war bei mir wirklich ein sehr langgezogener Prozess mit dem Ausziehen. Da komme ich in der zweiten Folge auch nochmal drauf zu sprechen zum Thema Heimweh, weil das nämlich tatsächlich nicht ganz so förderlich war, was das Thema Heimweh und, ich sag mal, Loslösung angeht. Genau, innerhalb von Münster bin ich dann auch noch einmal umgezogen. Das war dann zum Frühjahr 2022 hin. Also ich habe dann ungefähr, also offiziell hatte ich die erste Wohnung ungefähr 2 Jahre, habe aber, wie gesagt, da gar nicht so viel Zeit verbracht wegen Corona. Und in der Wohnung, in der ich jetzt bin, das muss ich sagen, fühlt sich für mich an wie meine erste richtige Wohnung. Weil das halt dann auch so ein bisschen zusammengefallen ist mit den Unikursen, die dann in Präsenz waren und mit der Zeit, die ich dann halt auch wirklich Fulltime in Münster verbracht habe. Und, ach so, was ich vielleicht noch sagen sollte, ich wohne in einer Zweier-WG. Also ich habe seit Beginn des Studiums in einer Zweier-WG auch mit derselben Person gewohnt und wir sind dann auch zusammen in die neue Wohnung gezogen. So, jetzt habe ich die Story zusammen. Wie ist es bei dir, Becky?
Okay, also ich glaube, meinen ersten großen Umzug hatte ich, als ich 11 Jahre alt war, glaube ich. Also wir sind damals von Rheinland-Pfalz nach Heidelberg gezogen. Also ich hatte meine Kindheit in einem sehr, sehr, sehr kleinen Ort mitten in den Weinbergen. Ich sag mal ganz grob in der Nähe von Mainz. Also die Region kennt eh keiner. Genau, ganz grob die Ecke. Und dann sind meine Eltern beruflich nach Heidelberg versetzt worden und dann konnten die das so gut timen, dass ich quasi nach der Grundschule zum Gymnasium dann umgezogen bin. Also es war eigentlich ein sehr guter Übergang, weil wir dann einfach nach Heidelberg gehen konnten und dann ist es ja eh neu mit den ganzen Klassen und so und dann sind wir dahin gezogen. Und in Heidelberg habe ich ja jetzt richtig lange gelebt. Das heißt, ich lebe oder habe in Heidelberg gelebt von 11 Jahren jetzt bis 30, also schon eine echt lange Zeit. Und ich bin dann natürlich ausgezogen als nach der Schule, denn meine Eltern sind nach der Schule nach Garmisch-Partenkirchen gezogen. Das heißt, also die sind weggezogen und ich bin dann in Heidelberg geblieben. Und also ich hatte überlegt, ob ich woanders hingehe, aber tatsächlich für das, was ich studieren wollte, war Heidelberg einfach eine richtig gute Uni. Also für Mobi und diese ganzen molekularbiologischen, medizinischen MINT-Fächern, sag ich mal, ist Heidelberg halt einfach quasi Mekka in Deutschland. Und deswegen war es halt einfach sehr passend, dass ich dann da geblieben bin. Und ich dachte mir auch so, ja, es ist ganz gut, dass die Eltern dann wegziehen, weil dann habe ich halt trotzdem nicht so dieses, sag ich mal, Problem, dass man dann doch zu Hause bleibt vielleicht und habe trotzdem meine eigene Erfahrung gemacht. Aber das war dann so, meine Eltern sind relativ kurzfristig nach meinem Abi umgezogen. Also am Tag meines mündlichen Abiturs haben wir quasi die Schlüssel abgegeben. Und das hat dazu geführt, dass ich erstmal so ein bisschen WG-Hopping betrieben habe, sage ich jetzt mal. Also, weil im Sommer war ja noch gar nicht geklärt, ob ich überhaupt genommen werde. Und ich wurde dann nicht genommen, dann habe ich Mathe studiert. Also, ist eine lange Story, müssen wir nicht drauf eingehen. Aber im Endeffekt bin ich dann im ersten Jahr echt oft umgezogen. Also, ich bin zuerst mal zu einer Freundin gezogen, bevor ich überhaupt WG-Zimmer und so gesucht habe. Und habe mit ihr dann zusammen in ihrem Kinderzimmer gewohnt. Also ja, es war halt so ein Ding.
Kuschelig.
Ja, war kuschelig, aber die war dann auch 6 Wochen in Australien. Also ich hatte dann 6 Wochen quasi ihr Zimmer. Und das habe ich gemacht, weil ich noch Pflegepraktikum gemacht habe in dem Sommer, weil das war noch die Phase, wo ich dachte, dass Medizin vielleicht was für mich ist. Und deswegen hatte ich halt meinen Pflegepraktikumsplatz in Heidelberg und dann habe ich halt da bei ihr gewohnt. Und als dann klar war, dass ich da bleibe, habe ich quasi meine erste Wohnung gesucht. Und dann, also ja, und dann beginnt meine Geschichte mit den WGs. Also ich weiß, ich müsste jetzt nachzählen, wie viele WGs ich schon gelebt habe. Also es sind vielleicht 5 oder 6. Und
das ist so krass.
Ja, also ich bin sehr viel umgezogen. Ich sag mal, die nennenswerten Stationen sind, dass ich mal wohnheimartig gelebt habe, also mit einem Zimmer in einem Haus mit 50 Leuten. Und dann gab es quasi ein Klo auf jeder Etage, also so ein Badezimmer auf jeder Etage, was man sich geteilt hat und dann halt eine große Gemeinschaftsküche. Ich habe in einer Zweier-WG gewohnt, aber da habe ich quasi alleine gewohnt, weil meine Mitbewohnerin nie zu Hause war. Dann habe ich sehr, sehr lange in Dreier-WGs gewohnt, also in einer Dreier-WG spezifisch. Und dann habe ich ganz am Ende, da habe ich dann mit YouTube angefangen, also die OGs, die kennen das WG-Zimmer, das war eine Vierer-WG, wo ich da gewohnt habe.
Ich kenne das Zimmer noch.
Genau. Und das war eine Vierer-WG. Manchmal Dreier-WG, weil das Zimmer, das vierte Zimmer war sehr klein, das waren dann eher Untervermietungen. Genau, aber es war dann so 3- bis 4er-WG. Und dann bin ich mit meinem Freund zusammengezogen in unsere kleine 42 Quadratmeter Wohnung in der Bahnstadt in Heidelberg. Genau, das war dann quasi die erste richtig eigene Wohnung, würde ich mal sagen, weil das erste Mal war, dass ich halt auch ein Wohnzimmer habe und sowas, also schon crazy. Aber ja, jetzt sind wir nach Bonn gezogen. Das ist jetzt natürlich so der zweite größere Umzug, würde ich sagen. Also auch neues Bundesland. Jetzt sind wir auch im gleichen Bundesland, Esther und ich.
Mhm.
Und das ist schon ganz witzig. Und ja, das ist jetzt nochmal eine ganz, finde ich, deutlich erwachsenere Wohnung. Also die in der Bahnstadt, also die Wohnung, wo wir vorher gewohnt haben, ich fand, das war auch schon, da hat man gemerkt, okay, es ist definitiv kein klassisches Studentenleben mehr. Also es war halt schon eine deutlich schönere Wohnung. Aber sie war halt noch so klein, dass es sich schon so wie so eine Übergangswohnung angefühlt hat, würde ich jetzt mal sagen. Also weil es war halt so, unsere Freunde, die halt schon so richtig lange berufstätig waren, fanden das immer ganz schrecklich bei uns. Also man hat schon gemerkt, okay, es war eine andere Phase und das hier ist jetzt natürlich nochmal eine ganz andere Wohnung. Also ist deutlich größer. Ich sitze jetzt hier in meinem Arbeitszimmer. Also es ist schon abgefahren. Ja. Das sind so meine Erfahrungen. Also ich habe schon ziemlich viel gesehen und auch dabei ja in WGs reingekommen, in feste WGs, aber auch WGs gegründet. Also auch schon alles gemacht.
Also Leute, ich kann euch wirklich sagen, ihr habt hier mit Becky wirklich die Ansprechpartnerin, was WGs und Wohnungen und Umziehen und alle möglichen Fragen angeht. Und ich würde sagen, ich bin hier so das nette Accessoire, was dann ab und zu die eigenen Erfahrungen so ein bisschen mit einstreuseln lässt. nee, aber Spaß beiseite. Ich glaube, es liegt halt wirklich daran, Becky hat deutlich mehr Erfahrung, was WGs angeht. Deswegen wundert euch bitte nicht, wenn heute die Haupttipps von Becky stammen. Ich glaube tatsächlich, dass ich bei den Soft Facts ein bisschen mehr zu beisteuern kann. Also, nur, dass ihr Bescheid wisst.
Ja, ich hatte ja auch nie diesen Moment von der Heimat rauszuziehen gehabt bis jetzt auch. Und es ist ja nochmal was ganz anderes, das mit 30 zu machen als mit 18. Also, nee, da wird es nochmal eine andere Diskussion.
Definitiv. Ja, Becky, was denkst du, was sind Vorteile, was sind Nachteile beim Alleineleben versus WG? Weil ich glaube, ganz viele Studis fragen sich so am Anfang, was soll ich denn jetzt genau machen? Soll ich alleine wohnen oder will ich doch lieber Leute haben, mit denen ich ab und zu mal quatschen kann? Was denkst du?
Also ich persönlich finde, dass jeder eine WG mal ausprobieren sollte. Also das ist so meine persönliche Meinung, weil ich finde, man lernt sehr, sehr viel über sich und man lernt auch sehr viel damit, sehr respektvoll mit seinen Menschen auch umzugehen. Also ich habe wirklich sehr viel darüber gelernt, wie ich auf andere Acht gebe, weil ich in WGs gewohnt habe und halt sehr viel Acht auf andere einfach geben musste, sehr rücksichtsvoll sein musste. Und ich finde, das prägt einen nachhaltig auf jeden Fall. Genau, also das sind so, wären für mich Vorteile. Vorteil ist auch, dass jemand immer da ist. Wenn man sich gut mit seiner WG versteht, ist es wie eine zweite Familie. Also es ist halt wirklich so ein Zuhause, was nicht ganz zu Hause ist. Also ich weiß nicht, ich fand das immer super schön. Und man teilt sich auch die ganzen Verantwortlichkeiten. Also wenn man in einer guten WG ist, wo man sich gut absprechen kann, muss man halt nicht immer alles putzen, alles machen, sondern man ist immer nur für einen Teil zuständig und teilt sich gegebenenfalls auch die Kosten, ne? Und kann vielleicht je nach Region, also ich habe zum Beispiel auch mal in einer WG gelebt, wo wir ein riesiges Wohnzimmer hatten. Und das hätten wir uns natürlich alleine niemals leisten können. Aber dadurch, dass es geteilt war, ging es halt voll gut. Und genau, da kann man sich einfach ein bisschen mehr leisten, sozusagen. Also WGs haben da schon echt viele Vorteile.
Definitiv. Und auch, wenn ich jetzt so daran denke, wenn man jetzt neu in der Stadt ist, ne, man zieht von zu Hause aus, dann kennt man am Anfang erstmal gar keinen. Und da kann die WG wirklich ein guter Ankerpunkt sein. Vor allem natürlich, wenn ihr euch gut versteht. Dass ihr zum Beispiel Leute kennenlernt, die da schon etwas länger wohnen, wenn ihr in eine bestehende WG reinkommt. Mhm. Oder aber, wenn ihr beide neu seid, dann könnt ihr vielleicht euch einfach an die Hand nehmen und sagen, komm, wir erkunden jetzt die Stadt hier mal zusammen. Also man hat direkt wirklich das Gefühl, man ist weniger alleine. Deswegen habe ich damals nämlich auch mich dazu entschieden, eine WG zu gründen. Ich glaube, das verändert sich dann vielleicht irgendwann im Verlauf des Lebens in der neuen Stadt. Und ich glaube, es ist auch ganz normal, dass man dann irgendwann denkt, okay, jetzt so langsam könnte ich mir definitiv auch vorstellen, allein zu leben. Aber ich glaube, so für den Anfang ist es echt keine schlechte Idee. Und auch zum Thema sich mehr leisten können, das merke ich auch immer wieder. Also die Wohnung, in der ich wohne, die könnte ich mir alleine auf gar keinen Fall leisten. Und bin deswegen einfach unfassbar froh, dass ich meine Mitbewohnerin habe, weil ich mich hier einfach super wohl fühle. Und auch was Reparaturen oder sowas angeht, das gehört ja auch im Prinzip zu Verantwortungen oder Pflichten, die man irgendwie so hat nebenbei, die einfach auftreten in jeder Wohnung. Das ist auch immer ganz cool, wenn man dann irgendwie sich absprechen kann, okay, du klärst das jetzt mit dem Handwerker, dafür bin ich dann da, wenn der kommt oder irgendwie so. Also ja, es ist schon irgendwie, es nimmt einem schon auch einiges an Last ab.
Ja. Und es ist auch eine echt super Gelegenheit, also zu dem Punkt, neue Leute kennenlernen, mal Leute aus einem anderen Fachbereich kennenzulernen.
Oh,
also
ja.
Ganz oft ist man ja in so seiner eigenen Bubble und ich habe einmal mit einer anderen Mobi zusammen gewohnt, aber wir haben uns dann Mühe gegeben, sozusagen jemand aus einem ganz anderen Fachbereich da zu haben. Mhm. Also man kann halt wirklich so andere Bubbles auch mal kennenlernen und es ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt fürs Leben.
Fairerweise muss ich zugeben, meine Mitbewohnerin ist Zahnmedizinstudentin.
Ja.
Das war am Anfang dann doch noch sehr ähnlich. Also in der Vorklinik haben wir auch viele Fächer und Kurse zusammen gemacht. Mittlerweile in der Klinik sind unsere Fächer schon sehr verschieden. Also das ist dann auch immer mal ganz cool, wenn man einfach mal andere Stories hört, ne, so, und einen anderen Input irgendwie mal bekommt, auf jeden Fall. Aber klar, Zahnmedizin und Humanmedizin sind natürlich trotzdem Bruder und Schwester, sag ich mal. Das ist nicht ganz so weit auseinander wie andere Fächer, deswegen stimme ich dir da schon zu. Ja, und was sind so Vorteile vom Alleineleben, was würdest du sagen? Du hast ja quasi mal alleine gelebt.
Ja, also man hat natürlich deutlich mehr Privatsphäre. Also das ist schon ein großer Punkt, also auch etwas, was ich wirklich bemerkt habe, als ich dann mit meinem Freund zusammengezogen bin. Man hat einfach viel, viel mehr Privatsphäre. Und alles, ich sag mal, alles, was Nachteile einer WG sind, sind dann halt Vorteile beim Alleinewohnen. Also ich finde, die vielen Nachteile der WG entstehen dann dadurch, dass man sich vielleicht nicht so gut versteht mit der WG oder halt irgendwann die Ressourcen einfach eng werden. Also wenn die Küche klein ist, ist es halt einfach immer nervig über die Zeit. Und das ist natürlich alles, was du nicht hast, wenn du alleine wohnst. Also du hast den ganzen Platz für dich, du kannst es komplett nutzen für dich, du kannst es komplett selbst gestalten. Du kannst es so reinhalten, wie du möchtest. Also egal, wie der Putzstandard ist, es ist total passend. Oder auch phasenweise. Also weil ich hatte zum Beispiel in den Klausurenphasen im Bachelor, hatte ich nie Zeit, wirklich mich um den Putzplan noch zusätzlich zu kümmern. Und als ich allein gewohnt habe, war es halt egal, weil dann war es halt mein eigener Dreck und dann kann ich damit leben so. Und ja, ich meine, ich hatte auch immer nette WGs, also die halt gesagt haben, okay, wir übernehmen es für dich und dann, wenn halt keine Klausurenphase mehr ist oder ich Semesterferien habe, konnte ich es dann halt ausgleichen. Aber ja, natürlich solche Sachen und man kann halt viel mehr das machen, was man will. Also sowohl Deko als auch, keine Ahnung, wenn man um 3 Uhr morgens entscheidet, laut Musik zu hören, muss man halt nur noch auf die Nachbarn achten und nicht mehr auf die Mitbewohner. Also man hat natürlich viel, viel mehr Freiheiten, klar. Mhm. Also langfristig wünschen sich wahrscheinlich die meisten Menschen auch alleine zu wohnen. Ich kann das voll nachvollziehen. Also, aber ja, ich fand beides cool. Also.
Ja, ich glaube, zumindest stelle ich mir das so vor, dass wenn man eine eigene Wohnung hat, dass es auch wirklich mehr dieses Gefühl ist von eigener Wohnung. Weil jetzt, wenn ich nach Hause komme in meine WG, dann habe ich schon das Gefühl von zu Hause und hier fühle ich mich wohl. Aber es ist nicht ganz dieses Gefühl von, das ist hier mein eigenes Reich. Weil es das eben nicht komplett ist, natürlich, ne? Weil es wird halt geteilt. Und ich merke schon, wie ich zunehmend auch Lust hätte, irgendwie das alles alleine gestalten zu können.
Ja.
Und wie du es auch sagst, natürlich mit Thema Putzplan und so weiter, es ist halt einfach was anderes, wenn man einfach auch sich nicht verpflichtet fühlt jemand anderem gegenüber. Weil für mich ist es dann auch manchmal so, okay, ich habe jetzt vielleicht gerade gar nicht so viel Zeit, irgendwie jetzt hier zu putzen. Aber weil ich natürlich weiß, dass nicht nur ich gerne hier einen sauberen Place habe, sondern auch die andere Person, fühlt man sich natürlich noch mal viel mehr verpflichtet. Und dieses Verpflichtungsgefühl jemand anderem gegenüber fällt natürlich weg, wenn man alleine wohnt, ganz klar.
Und das stimmt auch. Also ich glaube, dieses Gefühl von woanders zu Hause zu sein, also bei mir war es jetzt natürlich sehr kompliziert, weil meine Eltern sind ja dort ausgezogen, wo ich in der Jugend gewohnt habe, also was für mich zu Hause war. Und auch wenn ich an so richtig klassisch Kinder zu Hause denke, dann denke ich nach wie vor an dieses Haus, in dem wir da gelebt haben. Mhm. Obwohl wir da jetzt natürlich gar nicht mehr leben und auch keinen Zugang mehr haben zu. Aber so richtig gefestigt, dass ich jetzt halt woanders so richtig zu Hause bin, hat sich auch erst in der gemeinsamen Wohnung mit meinem Freund. Also ich habe mich zwar nie wirklich dort zu Hause gefühlt, wo meine Eltern dann gewohnt haben, weil das war halt nie das, aber halt so richtig zu Hause ist jetzt mit meinem Freund einfach. Also das ist halt nochmal was anderes.
Das kann ich mir vorstellen. Ja, das muss ich auch sagen, das ist für mich echt ein großer Anxiety-Punkt, weil meine Mama wohnt immer noch da, wo ich aufgewachsen bin. Mhm. Und dementsprechend, wenn ich da nach Hause komme, ist es natürlich absolutes Zuhausegefühl. So, da sind alle meine Kindheitserinnerungen. Also alles verknüpfe ich damit. Und ich habe wirklich Angst vor dem Moment, weil ihr müsst wissen, meine Mutter hat das tatsächlich gemietet. Also wir haben die Wohnung nie gekauft. Und dementsprechend könnte es natürlich sein, dass sie da irgendwann mal auszieht. Und ich muss sagen, dass ich wirklich Angst habe vor diesem Moment. Also selbst wenn ich irgendwo anders in Deutschland leben würde, selbst wenn ich noch in Münster wäre oder sonst irgendwo, das hat für mich so viel emotionalen Value, dass ich ja wirklich gar nicht weiß, wie ich das handeln würde, wenn sie jetzt sagen würde, ich ziehe da aus. Weil ich auch das Gefühl hätte, dass mein Zuhause mir dann genommen wird. Mhm. Weil ne, man das vielleicht noch nicht so ganz gesichert hat jetzt in der WG. Ich weiß nicht, wie das ist. Sollte ich mal irgendwann mit einem Partner oder so zusammenziehen? Vielleicht ist das dann genauso, wie du das jetzt beschreibst. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt muss ich sagen, boah, das wäre für mich absolute Horrorvorstellung.
Ja, ja, ich kann schon nachvollziehen. Ja, also ja. Es ist halt, ich glaube, ich habe es in dem Moment damals nicht so stark gespürt, einfach weil das so eine aufregende Phase war. Also weißt du, ich habe mich ja gefreut, auszuziehen und mit dem Studium anzufangen und so. Es war ja mega aufregend und ich glaube, deswegen habe ich es in dem Moment nicht gespürt. Aber ich glaube schon, dass ich ein Jahr oder anderthalb ein bisschen Unruhe in mir hatte, weil es gab halt keinen Rückzugsort. Weißt du, also, weil wenn man so in den ersten paar Semestern nach Hause fährt, dann ist es ja meistens ein richtiger Rückzug aus dem neuen Leben und man kann sich so ein bisschen erholen von den ganzen neuen Eindrücken und das hatte ich halt nie so ganz. Und ich glaube, das war was, das kam dann erst so später mit den Ripple Effects. Ja, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen.
Ja, wirklich, jetzt sind wir schon in Folge 2 abgedriftet. Ja. Ich hole uns mal zurück, ne?
Ja, gerne.
Wir haben ganz oft die Frage bekommen, wo genau kann man denn überhaupt nach WGs suchen, Becky?
Ja, also es gibt eigentlich nur WG gesucht, würde ich sagen. Also es gibt schon andere Plattformen, die findet man auch, wenn man googelt. Also ich glaube, wenn man einfach so WG-Suche in Deutschland oder so eingibt, dann findet man auch die anderen Plattformen. Also ich glaube, es gibt auch wg-suche.de und sowas, also da gibt es so ein paar. Man kann auch bei eBay Kleinanzeigen mal schauen und vor allem für berufstätigen WGs kann man auch mal bei Immobilien-Scout schauen. Da sind auch relativ viele, sag ich mal, teurere WGs drin, die halt eher für Berufstätige gedacht sind. Also man kann eigentlich auf allen gängigen Plattformen so mal schauen, aber so das ganz Klassische ist natürlich nach wie vor WG gesucht. Und ich glaube, da hat sich nicht so viel dran geändert. Was man auch machen kann, also ich weiß, Facebook und Gen Z ist nicht so verträglich, aber es gibt tatsächlich auf Facebook immer diese Gruppen für jede Stadt, die irgendwie WG und Wohnung gesucht in bla 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 heißen. Und da findet man tatsächlich auch mal Gesuche oder halt Angebote, die einfach so gepostet werden. Also kann man sich ganz schlecht vorstellen. Aber es gibt natürlich viele Internationals und da wird Facebook halt auch nur wirklich sehr stark verwendet. Also das gibt es halt auch immer, dass man sich da so umschauen kann. Es gibt auch immer noch, aber ich glaube, das benutzt fast keiner mehr. Vielleicht benutzen das so ganz alte
Willst du jetzt sagen Zeitungsanzeigen?
Nee, Zeitung ja, aber es ist ungefähr auf dem Level von Zeitung. Und zwar konnte man früher, also zumindest als ich angefangen habe, ich glaube, das könnte man jetzt immer noch machen, bei den Studierendenwerken ein Zimmer anzeigen. Und ich glaube, das machen manchmal ganz alte Vermieter noch, die vielleicht so Einzimmerwohnungen haben oder so halbe Einzimmerwohnungen, WGs. Weil eigentlich alle Studierendenwerke haben auch so eine Art Wohnungsangebotsservice. Also zumindest gab es das in Heidelberg und ich kenne das von ein paar anderen Freunden von mir. Und ja, da gibt es dann halt auch so Angebote. Aber ich glaube, das wird immer weniger mit der Zeit. Aber so ganz alte Vermieter, ja, die machen das halt noch, ne? So kennen die das.
Was ich auch noch als Tipp bereitgestellt hatte, die Mülltonnenfolge, nenne ich es jetzt einfach mal, war für die Münsteraner-Studis. Und zwar gibt es da nämlich eine lokale Seite, sag ich mal, die heißt Nadan. Und da kann man sowohl schauen, welche Wohnungsanzeigen da geschaltet werden, als auch eigene Anzeigen reinsetzen. Also man kann zum Beispiel dann sagen, hey, ich bin der Hans-Peter und ich suche eine, weiß ich nicht, Vierer-WG oder irgendwie sowas. Und ja, dadurch, dass das lokal ist, werden dann auch manchmal noch so Wohnungen angeboten, die vielleicht gar nicht auf diese großen Plattformen kommen. Deswegen kann man das auf jeden Fall nochmal nutzen. Und ansonsten, für meine Gen Z-Kids, I got you, Instagram. Also ich sehe ganz oft in Instagram-Stories von irgendwelchen Leuten, der und der hat Wohnung abzugeben oder zur Zwischenmiete oder zur Untermiete oder irgendwas. Deswegen, da kann man auch mal versuchen, die Augen aufzuhalten oder einfach auch mal selber was posten und seine Freunde bitten, das zu reposten. Oder falls ihr Leute in der Region, wo ihr hinziehen wollt, kennt, dass die das reposten. Das ist auf jeden Fall auch eine Überlegung wert.
Ja, das ist eine Überlegung wert. Und generell würde ich auch empfehlen, manchmal Gesuche reinzumachen. Also bei WG-Sucht ist es nämlich so, wenn man eine Wohnung reinstellt oder ein Zimmer reinstellt, dann kriegt man innerhalb kürzester Zeit so viele Anfragen. Das ist nicht mehr normal. Und wir haben tatsächlich, wenn wir für unser kleines Zimmer in unserer Vierer-WG Leute gesucht haben, haben wir tatsächlich das Zimmer selten reingestellt, sondern haben immer bei den Gesuchen geschaut. Also wir haben dann immer geguckt, okay, wer sucht gerade, und dann immer irgendwen gefunden, der zum Beispiel ein Praktikum gerade in Heidelberg machen wollte für 6 Monate oder so, und haben die Person dann einfach direkt angeschrieben. Also es gibt durchaus viele WGs, die ihre Zimmer gar nicht erst reinposten, weil es denen zu viel Arbeit ist. Also es kann sich auch lohnen, ein Gesuch aufzugeben.
Ja.
Also ich, ja, kann ich auch empfehlen.
Das ist echt auch sehr smart. Also ich weiß noch, als ich meine Wohnung da reingestellt hatte, weil ich hatte ja auch eine WG gegründet. Ich habe, glaube ich, innerhalb einer Stunde oder so 80 Nachrichten bekommen. Und das kannst du ja gar nicht als einzelne Person irgendwie bewältigen. Also es geht ja gar nicht,
ja,
das alles zu lesen. Ja, guter Tipp auf jeden Fall.
Mhm.
Ja, dann eine weitere Frage, die einige von euch gestellt haben, war: Ist man eigentlich irgendwann zu alt für eine WG? Und das gebe ich doch mal ab an unsere Ü30-Korrespondentin.
Vielen Dank dafür. Ja, wir sind hier direkt an der Szene. Okay, sorry. Ich würde sagen, nein, niemals. Also ich meine, ich kann voll nachvollziehen, dass wenn man lange Zeit in WGs gewohnt hat, dass man irgendwann sagt, okay, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Also das finde ich sehr normal und sehr verständlich. Aber ich finde, WGs gibt es ja in jeder Form. Also ich glaube, wenn wir an WGs denken, denken wir halt ganz oft nur an diese so, ja, halt so richtig Studi-WGs halt, wo vielleicht nicht so richtig alles funktioniert und es ist halt so, ne, alles so ein bisschen provisorisch und vielleicht ist das Zimmer auch nicht so toll. Aber es gibt auch WGs, die sind super schön. Also ich kenne auch viele berufstätigen WGs, wo natürlich jeder dann halt ein bisschen mehr in die Hand nehmen kann, die halt richtig toll sind und richtig schön eingerichtet und ganz tolle Küchen und so. Also WG ist halt nicht immer dieses klassische Ding von Studi-WG. Und ich kann mir durchaus auch vorstellen, also ich weiß nicht, ich finde, ein Altenheim ist zum Beispiel auch einfach eine fette WG oder so ein fettes Wohnheim. Weil
ja,
jeder
schon,
hat,
ne?
Ja, weil jeder hat da so sein Zimmerchen. Ja, da haben die meisten auch ihr eigenes Bad. Das ist schon mal, ne, eine elevated WG. Aber man hat Gemeinschaftsflächen, man hat so gemeinsame Sachen, die man zusammen macht. Also für mich ist das einfach nur ein sehr großes Konzept. Und ich kann mir das durchaus auch vorstellen. Also ich möchte gar nicht darüber nachdenken, wenn es meinen Freund mal nicht mehr gibt. Und ich kann mir dann nicht vorstellen, dass ich dann auch ewig alleine wohnen will. Also stellt euch das mal vor, euer Partner verstirbt und ihr seid vielleicht 50, 60, 70 oder so. Und wollt ihr dann die ganze Zeit alleine im Haus wohnen? Also ich weiß nicht, ich könnte mir durchaus vorstellen, auch in dem Alter dann noch zu sagen, okay, vielleicht mache ich einfach eine WG mit irgendeiner Freundin, der es ähnlich geht, und wir wohnen dann einfach zusammen. Also ich finde, das ist ein sehr schönes Konzept gegen Einsamkeit und man sollte sich niemals zu alt dafür fühlen.
Nö, nee, finde ich auch nicht. Ist auch nichts, wofür man sich irgendwie schämen
muss.
Das heißt nicht, dass ihr irgendwie nicht genug Geld habt oder was auch immer, sondern es gibt ganz verschiedene Gründe, warum man gerne in einer WG leben möchte. Und ich habe tatsächlich in meinem Bekanntenkreis auch einige Leute, die, ich sag mal in Anführungszeichen, ältere Leute in ihrer WG mit wohnen haben. Das ist dann, ich sag mal, eine gemixte Studi- und Berufstätigen-WG. Aber das funktioniert richtig gut für die. Also ja, es ist definitiv keine Seltenheit.
Also fühlt euch niemals zu alt. Das ist immer eine gute Frage.
Generell
Karte.
Für gar nichts. Also diese Frage nach dem Alter, ich kriege sie wirklich so oft. Natürlich meistens auch aufs Studium und so bezogen. Aber ich denke mir immer, Leute, wenn ihr da Bock drauf habt und ihr es euch leisten könnt, macht doch, was ihr wollt. Also, ja. Alter ist legit eine Zahl.
Ja.
Ne? Lasst euch doch nicht von so einer Kacke zurückhalten, denke ich mir wirklich jedes Mal.
Ja, ja, das denke ich mir
genauso.
Excuse
my French.
Aber es ist ja so. Also, es ist ja im Endeffekt, was wir uns, Also ich meine, Alter ist halt Alter, ja, das kann man sich nicht, also ich kann, ich bin so und so viele Jahre alt und das kann man nicht ändern. Aber was wir uns darunter vorstellen, was man bis welches Alter erreicht haben sollte oder wie man leben sollte, ist ja eigentlich nur ein gesellschaftliches Konstrukt.
Total. Also, total. Und das hält einen auch richtig gefangen, finde ich.
Ja.
Weil man selbst so mit, ich jetzt mit Mitte 20 so darüber nachdenke, oh Gott, das geht alles so schnell rum und dann bin ich 30 und dann bin ich 35, dann bin ich 40 so. Und man denkt immer irgendwie, ja, in so gesellschaftlich vorgefertigten Käfigen. Und in the end of the day denke ich mir immer so, das ist irgendwie alles so, alles gut.
Ja, meine Teekanne war gerade offensively am Pfeifen.
Du hast gerade so richtig so,
Ja, ich war gerade im ersten Moment, dachte ich mir so, mein Gott, irgendwas ist mit der Heizung, aber es war nur die Teekanne, sorry.
Ja, ich glaube, ich habe auch alles gesagt, also lasst euch nicht davon abhalten.
Nee, auf jeden Fall nicht.
Genau, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu dem Nitty-Gritty.
Mhm.
Ich liebe dieses Wort, Nitty-Gritty. Mhm. Wer hat es sich ausgedacht? Das ist irgendwie total geil.
Das ist echt gut.
Money, money, money. Must be funny. Nein, also wir können natürlich nicht über WGs und Wohnungen reden, ohne über die Finanzierung dieser Wohnungen zu reden. Und da würde ich jetzt mal wieder abgeben an unsere, an unseren Finanzminister.
Ach ja, also Finanzierung ist ein schwieriges Thema. Also grundsätzlich, also wenn wir jetzt mal über das Konzept Studi-WG sprechen, dann gibt es Finanzierung ja nur über so ein paar, sag ich mal, Ecken, die jeder so kennt. Also zum einen gibt es das Konzept BAföG, dass man eben dort Unterstützung bekommt und dann eben quasi einen halben Kredit aufnimmt sozusagen. Dann gibt es die Unterstützung von Eltern. Das ist so das Gängigste bei Studierenden. Also bis heute ist das einfach das größte Finanzierungsmodell. Und dann eben zum Beispiel Nebenjob, Jobben, Werkstudentenjobs, das sind so, ja, das sind so die bekanntesten Einnahmequellen, würde ich sagen. Meistens, also wenn man die Statistiken anschaut, dann sieht man, dass die Studierenden oft eine gemischte Finanzierung haben. Also es ist eigentlich eher selten so, dass jemand mal 100% von den Eltern getragen wird. Es kann auch sein, dass es dann 80% Eltern ist und 20% Nebenjob, also dass da sich das ein bisschen abgleicht und die Eltern vielleicht sagen, okay, in der Klausurenphase musst du nicht arbeiten, dann ist es mal 100% Eltern. Also da gibt es oft viele Mischformen. Und BAföG wissen wir auch, dass es nicht, ja, nicht die beste Geschichte ist. Also es ist ein schönes Konzept und gut, dass es das gibt. Also ich bin ein riesiger Fan von BAföG, aber ist natürlich einfach ein Horror in der Antragstellung. Und muss man auch sagen, dass die meisten Leute da wirklich sehr lange auch drauf warten und teilweise auch da in den finanziellen Ruin getrieben werden, weil halt monatelang kein Geld kommt. Und
hatte ich übrigens gerade in meinem Bekanntenkreis auch wieder einen Fall, wo monatelang kein Bescheid kam. Und da denke ich mir immer, what the fuck? Also man ist ja literally davon abhängig. Man kriegt BAföG, weil die Eltern einen nicht finanzieren können. Ja. So, wie kann das sein? Also, okay, sorry, ich wollte jetzt hier nicht in Rant abdrücken,
aber es ist
tatsächlich
gerade
sehr aktuell bei mir im Freundeskreis.
Ja. Und es ist ja auch ein riesiges Problem, weil es geht ja um deine Existenzsicherung.
Ja, ja.
Und du kannst ja gar
und
nicht.
Und die Miete sagt auch nicht, ach ja, kannst du dann in 3 Monaten zahlen.
Also ich finde es wirklich, ich könnte da tagelang drüber reden, wie schlimm das einfach auch ist. Und ich sehe es ja auch immer wieder auf meinem Discord-Server, also dass da auch immer wieder Probleme sind und die Leute halt wirklich monatelang auf ihr Geld warten. Also ich kenne das, dass Freunde versuchen, vorab dann ein bisschen Geld anzusparen. Man darf natürlich mit BAföG nicht allzu viel Geld ansparen, aber eben so, dass man sagen könnte, okay, ich kann die ersten 2-3 Monate vielleicht mal davon leben oder zumindest meine Miete damit sichern. Und was ich natürlich auch empfehlen würde für alle Personen, die finanziell knapp bei Kasse sind, versuchen, einen Platz im Wohnheim zu bekommen, im Studierendenwohnheim. Also vom Studierendenwerk, nicht in so einem privaten Wohnheim, wo es super teuer ist. Und auch ein Appell an alle Menschen, die sich ein normales WG-Zimmer leisten können, geht nicht ins Wohnheim. Nimmt diesen Menschen nicht den Platz weg.
Ja,
ich bin deswegen nie ins Wohnheim gegangen, niemals ins Wohnheim gegangen, weil ich wusste, ich kann es mir leisten, auf dem normalen Markt ein WG-Zimmer zu bezahlen. Und es ist unheimlich wichtig, dass wenn man das kann, man nicht ins Studentenwohnheim geht. Auch wenn die Eltern meckern, dass es teuer ist. Ja, well, so what? Solange sie sich leisten können, müssen sie halt damit leben.
Es ist eh schon schwer genug, einen Platz im Wohnheim zu finden.
Ja.
Man ist da ja auch semesterlang auf der Warteliste meistens. Und deswegen sehe ich das genauso wie du. Ich muss sagen, ich habe für mich das zum Beispiel auch immer auf das Thema Stipendien ausgeweitet. Ich weiß, ne, wollte ich an der Stelle nochmal gesagt haben, dass Stipendien nicht nur für die Finanzierung, sage ich mal, gut sind, sondern auch zum Beispiel, um Connections aufzubauen. Oder manchmal gibt es ja auch Seminare, die darüber angeboten werden und man sich da einfach ein bisschen weiterbilden kann. Aber in the end of the day ist natürlich schon auch eigentlich immer Geld mit im Spiel. Ich habe mich aus genau diesem Grund nie für ein Stipendium beworben, weil ich immer wusste, so, meine Eltern würden mich finanzieren. Plus, ich habe natürlich jetzt auch das Privileg, durch meinen YouTube-Kanal halt auch komplett auf eigenen Beinen zu stehen und das halt auch einfach nicht zu brauchen. Und deswegen würde ich an der Stelle halt einfach nochmal appellieren, Leute, ein bisschen Selbstreflexion auf jeden Fall betreiben und an Leute denken, die vielleicht nicht mit einem goldenen Löffel im Mund geboren wurden. Ja. Weil in Deutschland ist das Thema Chancenungleichheit schon wirklich noch ein Thema. Und da kann man schon, ich sag mal, ein bisschen was dagegen machen oder selber was dagegen machen, indem man zum Beispiel eben auf sowas Rücksicht nimmt, finde ich.
Ja, also ich habe da mal ein langes Video dazu gemacht. Wir können das gerne mal in den Shownotes verlinken zum Thema Chancengleichheit in Deutschland.
Können wir sehr gerne machen. Generell schaut auf jeden Fall in die Shownotes. Ich glaube, da wird es viele Links geben diesmal. Mhm.
Ja, das denke ich auch. Also das ist so ein, ja, es ist ein Problem und ich sehe das auch. Es gibt natürlich auch die Option für einen Studienkredit, aber ich glaube, jetzt gerade in dieser Phase sehen wir, warum das auch eine sehr prekäre Sache ist. Die Studienkredite haben ja keine festen Zinssätze. Also für alle, die ganz, ganz knapp, was ein Zins ist. Also man leiht sich ja Geld von der Bank und die Bank möchte natürlich daran in irgendeiner Form Geld verdienen und das macht sie eben mit einem Zins. Das heißt, man zahlt einfach ein bisschen mehr obendrauf, 1, 2, 3, 4, 5%, je nachdem, wie die Lage in der Wirtschaft ist. Und so verdient dann die Bank daran Geld, dass sie dir Geld ausgeliehen hat. Weil natürlich je höher der Kredit, desto mehr Geld ist es, weil das prozentual ist. Das ist ein Zins. Deswegen ist auch BAföG an sich so eine tolle Sache, weil es eben ein zinsloser Kredit ist. Also es ist einfach das, was du genommen hast, das musst du zurückzahlen, zur Hälfte.
Aber muss man da nicht, ja genau, zur Hälfte, wollte ich gerade fragen. Man muss es zur Hälfte zurückzahlen, ne?
Genau, zur Hälfte.
Und ich glaube, da ist es, wenn man zum Beispiel alles auf einmal zahlt, ist es nochmal weniger oder so, ne? Irgendwie so war das doch, oder?
Ja, also es passt sich nämlich auch dann der finanziellen Situation danach an. Also auch das ist nicht kein perfektes System, aber wenn du zum Beispiel danach aus irgendwelchen Gründen in Armut landest oder vielleicht eine schwere Erkrankung entwickelst und arbeitsunfähig bist, dann wird das zu einem großen Teil entweder vergeben oder die Zahlungen werden so lange ausgesetzt, je nachdem, ob in Aussicht ist, ob du das quasi wieder zurückzahlen kannst oder nicht.
Okay.
Auch das ist nicht perfekt, ne? Ist halt Deutschland, Bürokratiehimmel, aber grundsätzlich gibt es da dann Möglichkeiten, die auch ein bisschen am sozialen Status orientiert sind. Das ist das Gute daran. Mhm. Ja, genau. Und jetzt gerade beim KfW-Studienkredit, also es gibt eigentlich nur diesen einen Studienkredit, sind die Zinsen einfach komplett in die Höhe geschossen. Also ich glaube, die sind jetzt bei, ich glaube, die sind jetzt bei 9% oder so.
Boah.
Und das Problem ist bei diesem Studienkredit, dass die Zinsen schon nach ein paar Jahren teilweise von dem Betrag abgezogen werden, den du regelmäßig bekommst. Also sagen wir mal, du sagst, ich möchte 400 Euro im Monat vom Studienkredit bekommen, dann werden ein Teil der Zinsen schon abgezogen. Und je höher die Zinsen sind, desto mehr wird immer abgezogen. Das heißt, es gibt Menschen, die sagen, okay, ich brauche 400 Euro im Monat, die jetzt aber de facto nur 300 oder 280 bekommen, weil die Zinsen so hoch sind. Und das ist natürlich ein riesiger Betrag, wenn du ein WG-Zimmer bezahlen möchtest oder so. Und das macht es natürlich auch ein bisschen schwierig. Also ja, Studienkredit ist auch nicht perfekt, aber es ist für viele die letzte Option.
Und wie ist das so? Wie viel Prozent von seinem Gehalt oder von dem Geld, was man dann eben hat, wo auch immer es jetzt her ist, wie viel sollte da ungefähr für die Miete draufgehen?
Ah, das ist auch so eine, also es gibt so eine, sag ich mal, so eine allgemeine Formel, die jeder empfiehlt. Aber ich muss sagen, dass die für Studis eigentlich meistens nicht zutrifft, weil man einfach viel zu wenig Geld hat, um das zu machen. Aber für alle Berufstätigen oder bald Berufstätigen unter uns kann ich das gerne mal durchgehen. Und zwar gibt es die Regel, das ist 50, 30, 20 heißt die. Und zwar sagt man immer, dass man 50% des Gehalts, also des Nettogehalts, was man am Ende des Monats bekommt, dass man das für die Lebenserhaltungskosten insgesamt verwenden sollte. Das heißt, für so Sachen wie alles, was man dringend braucht, also Miete, Essen, Transport, das sind meistens so die größten drei Punkte, dass man das mit 50% des Gehalts abdecken kann. Das heißt, wenn man jetzt 2.000 Euro netto verdient, also 2.000 Euro nach Steuern, dann sollten 1.000 Euro verwendet werden, um Miete zu bezahlen, Essen zu bezahlen und, keine Ahnung, Deutschlandticket, je nachdem, wie es so ist. 30% von dem Geld sollten dann Freizeit sein, also das ist das, was man so ausgeben kann, zum ins Kino gehen und Sachen, einfach spaßige Sachen zu machen. Und 20% des Gehalts sollte gespart werden. Das kann man dann natürlich wieder aufteilen, also dass man zum Beispiel Sparen auf ein Tagesgeldkonto macht. Das ist dann einfach so ganz klassisches Notfallsparen. Oder ob man das Geld dann investiert in ETFs zum Beispiel für die Altersvorsorge. Also da gibt es dann unterschiedliche Dinge. Das heißt also, wenn wir sagen, okay, Miete, wie viel sollte man ausgeben? Wenn man also sagt, 50% unseres Gehalts muss für alle diese drei großen Punkte ausreichen, dann sollte die Miete möglichst nicht mehr als 30% des Gehalts sein. Ne? Also weil man braucht ja noch 20% oder man braucht ja noch ein bisschen was, um Essen zu bezahlen. Und vielleicht hat man auch ein Auto oder so. Dann wird das natürlich teurer. Aber das ist in der idealen Welt so. Und ich weiß, dass das in vielen Städten nicht funktioniert oder auch mit vielen Gehältern nicht so funktioniert. Deswegen bin ich immer so ein bisschen, okay, das ist das Ideale. Aber ja, muss man halt schauen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich einfach bewusst wird, wie viel vom Gehalt man ausgibt. Also man könnte ja zum Beispiel dieses 50, 30, 20 nehmen und sagen, okay, vielleicht mache ich lieber 60, 25, 15. Also nehmen einfach 5% von den beiden anderen Teilen und dann hat man natürlich schon mal ein gutes Stück mehr, um für Miete auszugeben. Ich glaube, das Wichtige ist einfach, sich vorher mal hinzusetzen und sich zu überlegen, okay, wie viel vom Gehalt ist es denn tatsächlich und nicht einfach nach Gefühl irgendwie eine Wohnung suchen und dann quasi immer weiter den Preis pushen lassen, weil es passiert ja schon, dass man dann denkt so, ach naja, 50 € mehr ist nicht so schlimm, aber 50 € mehr plus etwas größer plus mehr Strom ist dann halt doch deutlich mehr Geld. Und sich dann auch zu überlegen, okay, was sind meine Möglichkeiten? Und wenn man merkt, also vor allem, man hat sehr viele Privilegien, wenn man mit einem Partner zusammen wohnt, so wie ich jetzt. Also ich kann das tatsächlich so aufteilen für mich, weil ich eben eine zweite Person im Haus habe, die mitbezahlt. Wenn man alleinstehend ist, ist es natürlich immer schwieriger. Und vielleicht ist da einfach ein guter Zeitpunkt für eine Berufstätigen-WG am Anfang. Dass man sagt, okay, ich spare einfach ein bisschen Geld.
Smoother Übergang.
Ja, und arbeite einfach, oder ja, gehe in eine Berufstätigen-WG und spare mir ein bisschen Geld. Oder vielleicht kann ich weiter außerhalb von der Stadt wohnen. Also da kann man dann überlegen, was die Punkte sind, wo man flexibel ist und wo nicht. Also ich kenne manche Leute, die sagen, die haben gar kein Problem damit, 40 Minuten zu pendeln. Hätte ich jetzt mehr Probleme mit. Also für mich wäre es immer wichtiger, zentraler zu leben. Aber ich hätte zum Beispiel kein Problem mit einem Mitbewohner. Also das sind so die Sachen, die man sich überlegen muss.
Auf jeden Fall. Also irgendwo wird man sicher Kompromisse machen müssen. Ja. Aber so ist das Leben, Leute.
So ist das Leben, ja.
Und deswegen seid ihr wahrscheinlich auch irgendwann mal in eurem Leben in der WG, um zu lernen, wie das geht mit den Kompromissen.
Genau so ist es, ja.
Und wenn man jetzt auf WG-Suche ist oder man hat jetzt vielleicht sogar, man wurde zum WG-Casting eingeladen. Mhm. Worauf sollte man bei einer Besichtigung achten? Also bei einer Besichtigung, das zählt natürlich auch für Wohnungen, wenn man jetzt alleine irgendwo hinzieht, ne? Ganz klar. Mhm. Aber vielleicht besonders bei einer WG, welche Fragen sollte man da stellen? Also du hast ja schon einiges an Erfahrung jetzt auch selber und natürlich auch mit eigenveranstalteten WG-Castings. Daher weißt du ja bestimmt auch so, okay, was kommt gut an, was vielleicht eher nicht so.
Ja, also ich glaube, im Gespräch mit den Mitbewohnern, das können wir gleich nochmal so als separates Thema, so was die wichtigen Sachen sind zu erfassen, ist, ich weiß, also ich gehe jetzt mal Wohnungen im Allgemeinen durch und dann können wir vielleicht WG-spezifische Sachen machen. Also bei Wohnungen im Allgemeinen ist wichtig nachzufragen, ob ihr eine Indexmiete oder Staffelmiete habt. Also das heißt, wie die Mieterhöhungen gemacht werden. Indexmiete ist quasi nach Inflation, also kann ein bisschen mehr wehtun als Staffelmiete, da ist es wenigstens gesetzt, muss man schauen. Internetverfügbarkeit sollte man immer prüfen, also einfach mal schauen bei Telekom oder bei Vodafone die Adresse eingeben und einfach gucken, wie das Internet so ist. In der WG kann man natürlich nachfragen, wie es Internet ist, aber heutzutage gibt es ja viele Hybridvorlesungen und so, da wäre das natürlich super, wenn es nicht super schlecht ist. Je nachdem, ob man ein Auto hat, natürlich Parkplätze nachfragen.
Oh ja. Ja. Leute, da kann ich euch wirklich ein Lied von singen.
Ja, das ist so ein Ding. Beziehungsweise Fahrradstellplatz. Also Studis fahren ja auch häufiger Fahrrad. Ich fahre auch nur Fahrrad eigentlich immer noch in der Stadt. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel keinen so einen guten Fahrradstellplatz. Das habe ich jetzt in Kauf genommen. Aber wir schauen, was wir langfristig damit machen können. Aber vielleicht gibt es ja einen Innenhof oder irgendwas anderes, wenn ihr jetzt stark davon abhängig seid. Waschmaschine ist ein super wichtiges Thema. Wo ist der Anschluss? Ist der im, also ich hatte schon WGs oder WGs besichtigt, wo der Anschluss im Zimmer ist von der Person zum Beispiel. Das ist natürlich auch nicht so optimal. Oder wie wird das gehandhabt? Ist es im Allgemeinen im Haus drin? Gibt es unterschiedliche Konzepte? Dann, wie die Nachbarn so drauf sind, ist in WGs wichtig, aber auch in WG-Situationen, also WG-spezifisch wäre dann da die Nachfrage, okay, wie sind die Mitbewohner so drauf? Also sind das Leute, die super chillig sind und irgendwie jeden Tag, keine Ahnung, Party machen? Oder sind das Leute, die ein super striktes Studium mit sehr viel Anwesenheitspflicht haben? Die haben natürlich kein großes Interesse daran, dass man abends laut ist oder dass es sehr routiniert abläuft. Also das sind so Sachen, auf die man achten sollte. Ausrichtung der Fenster ist so ein Thema. Ja, also vielleicht in WG suchen, noch nicht so, aber später, wenn man Wohnungsbesichtigung macht, finde ich super wichtig, einfach drüber nachzudenken, wo schauen die Fenster raus. Also nach Norden hat man nie
Licht.
Wenn
man Pflanzen züchten möchte.
Wenn man Pflanzen züchten möchte, ja. Und wenn man in Heidelberg lebt, weil die Hitze im Sommer so schlimm ist. Also uns war ganz wichtig, Ostfenster zu haben, als wir in Heidelberg gewohnt haben. Genau, und auch sowas wie Rollos. Also seid ihr, wenn ihr super empfindlich seid, dann auch Heizen, das Thema, womit wird geheizt? Also ist es eine Gasheizung, ist es zentral, ist es eine Ölheizung, solche Sachen. Und vor allem in WGs würde ich auch klären, wie ist das bei Reparaturen und sowas. Also wenn der, macht der Vermieter alles oder versucht die WG das zu machen und der Vermieter wird dann dazugeholt, ist der Vermieter überhaupt involviert oder ist das jemand, der einfach gar nichts macht und sozusagen die Wohnung einfach den Personen überlässt? Also das finde ich auch eine ganz wichtige Sache nachzufragen. Mhm. Ja, das sind so ja. Die, ja.
Ja, ich habe ja jetzt über meine wenige Erfahrung auch ein bisschen was zumindest mitnehmen können, weil ich jetzt auch vor allem gelernt habe, was ich bei meiner ersten Wohnung noch hätte fragen müssen sozusagen. Und über die zweite Wohnung habe ich dann danach auch noch mal, also bei mir war es im Prinzip wie so eine Art Ansammlung an Sachen, die ich nicht gefragt habe, bei denen ich jetzt weiß, die würde ich jetzt fragen. Da war von dir auch schon super viel dabei. Das Einzige, was ich jetzt noch hinzufügen könnte, ist Thema zum Beispiel Treppenhaus putzen. Also müsst ihr das übernehmen oder teilen die Nachbarn sich das auf oder macht jeder seine Etage oder gibt es vielleicht sogar eine Putzfrau? Das war zum Beispiel bei mir in der ersten Wohnung ganz anders als jetzt in der Wohnung, in der ich jetzt bin. Genauso auch mit dem Mülldienst. Also gibt es da einen Hausmeister oder so, der das macht? Also es gibt ja schon auch mal größere Wohneinheiten, wo es einfach auch Hausmeister gibt, die dafür sehr viel sorgen, wohingegen bei kleineren Einfamilienhäusern das vielleicht eher der Fall ist, dass man sich das unter den Nachbarn aufteilt. Und was ich auch machen würde, ist einfach mal, wenn das geht, aber es sollte ja eigentlich gehen, wenn ihr eine fucking Wohnung besichtigt, wenn zum Beispiel eine Küche und so auch schon drin ist, einfach mal die Sachen an- und ausmachen. Also einfach mal gucken so, wie funktioniert das? Weil da muss ich sagen, ich will jetzt nicht näher drauf eingehen, aber da ist am Anfang bei meiner jetzigen Wohnung einiges aufgetreten, was ich gewusst hätte, hätte ich einfach mal den fucking Wasserhahn aufgedreht. So, und damit hätte ich mir einiges an Brassel letztendlich gespart, kurz nach dem Umzug. Was man natürlich auch überlegen kann, ist zum Beispiel die Vormieter irgendwie mal beiseite zu nehmen, wenn die mal ohne den Vermieter rumlaufen und die mal so ganz ehrlich fragen, hey, ne, wie ist denn das? Kann man natürlich nicht drauf vertrauen, dass sie einem da immer die volle Wahrheit sagen, weil die wahrscheinlich auch daran interessiert sind, die Wohnung abzugeben. Aber schaden kann es nicht. Also wenn ihr Glück habt, dann sagen die euch vielleicht auch, okay, da und da gibt es so ein paar Knackpunkte oder so.
Ja, das sind so die Wohnungssachen. Und generell bei WG-Besichtigungen, also wenn ihr jetzt mit den Leuten redet, grundsätzlich, ihr solltet die Einstellung haben, wenn ihr in das Gespräch geht, dass es ein Interview in beide Richtungen ist. Also die suchen natürlich einen neuen Mitbewohner oder Mitbewohnerin aus. Aber es ist natürlich genauso wichtig, dass ihr mit Leuten zusammenwohnt, mit denen ihr zusammenwohnen möchtet. Das heißt, nehmt eure Fragen auch mit. Jeder Mensch ist anders, deswegen kann ich da jetzt nicht allgemein sagen, ihr solltet das fragen oder ihr solltet jenes fragen, sondern ihr werdet auch unterschiedliche Schwerpunkte haben. Es gibt manche Leute, die sind total entspannt, was Reinlichkeit angeht und andere Leute, die sind da halt super krass hinterher und super streng. Und beides hat ja vollkommen seine Berechtigung, aber dann müsst ihr diese Frage auch mitbringen und halt sagen, hey, habt ihr einen Putzplan? Wie handhabt ihr das? Macht ihr das regelmäßig oder hat jeder feste Dienste? Ist euch das überhaupt wichtig? Und auch nachzuvollziehen, wie die WG tickt, um für euch festzustellen, ob das ein Ort ist, wo ihr wohnen möchtet. Weil am Ende des Tages sind das Männchen, mit denen ihr unfassbar viel Zeit verbringt. Und es muss für euch natürlich genauso gut passen wie für die. Und wenn ihr eure eigenen Fragen mitbringt und das auch signalisiert, ganz ehrlich, das ist auf WG-Seite auch viel, viel sympathischer als Menschen, die einfach nur verzweifelt erscheinen und sagen, ja, zu allem. Weil da habe ich dann das Gefühl, okay, ich weiß überhaupt nicht, wer das ist. Ich weiß überhaupt nicht, wie die sich integrieren könnten. Aber wenn man selbst dann schon seine Fragen rausgesucht hat und seine Recherchen gemacht hat und weiß, was die Schwerpunkte sind, dann bin ich auf WG-Seite auch, ja, viel, also ich finde das total sympathisch, weil ich dann einfach weiß, hey, die Person hat sich Mühe gegeben und das bringt sie ja auch potenziell mit in die Wohnung.
Total. Also generell, glaube ich, ist es immer super, wenn man Eigeninitiative zeigt. Und ja, wenn ihr vielleicht auch einfach guckt, was ist mir denn jetzt hier wichtig? Weil in the end of the day, die WG hat nachher keine Ahnung wie viel zur Auswahl, ne, worauf sie dann halt, oder ein Auswahlpool, aus dem sie nachher auswählen kann und dann halt für sich, sag ich mal, gucken kann, okay, wer passt hier am besten rein. Weswegen ich es halt umso wichtiger finde, dass ihr gar nicht von Anfang an euch irgendwie versucht zu verstellen, sondern dass ihr einfach das fragt, was für euch am wichtigsten ist und ja, ein authentisches Bild irgendwie von euch dann auch abgibt, I guess. Weil ich glaube, da ist keinem mitgeholfen, wenn ihr einfach nur, ich meine, ich verstehe es auf der einen Seite, weil der Wohnungsmarkt ist halt super rar, also ja, in vielen großen Städten. Deswegen, ich will das auch gar nicht so sehr verurteilen irgendwie, weil ich kann das auch total nachvollziehen, so diese Angst, dann halt nirgendwo reinzukommen. Aber I don't know, ich weiß halt einfach nicht, ob das so ein guter Ausgangspunkt ist, wenn man dann letztendlich aber doch ganz anders tickt irgendwie.
Ja.
Ja, und was man vielleicht abgesehen so von Putzplan und so noch fragen kann, ist vielleicht auch einfach die allgemeine Kommunikation oder halt mit welcher Intention diese WG gegründet wurde. Das war bei mir zum Beispiel auch immer so eine Frage. Da kommen wir gleich nochmal zum Thema WG gründen. Aber was ich zum Beispiel immer gerne wissen wollte, ist, möchte jetzt mein Gegenüber, dass wir sozusagen einfach eine Zweck-WG sind, wir uns die Kosten teilen und ansonsten hören wir nicht viel voneinander, ist auch vollkommen fein, ne? Aber ich wollte damals halt eher etwas auf einer freundschaftlichen Basis, wo man dann halt auch sagt, wir können mal zusammen kochen, setzen uns abends mal zusammen hin, wir quatschen ein bisschen, wir sind einfach, ja, quasi wie Freunde. Und das ist natürlich auch wichtig irgendwie zu erfragen, weil, ja, auch von eurer Seite, es gibt die einen, die wollen es so, es gibt die anderen, die wollen es so. Deswegen macht euch da auf jeden Fall Gedanken drum und fragt das ehrlich nach. Und ich würde auch mal behaupten, dass man auch eine relativ ehrliche Antwort bekommt, weil ja, die WG jetzt auch nicht möchte, dass ihr mit falschen Vorstellungen da reingeht.
Also im Zweifel verbessert ihr eure Chancen, wenn ihr Fragen mitbringt und offener seid. Also so haben wir, glaube ich, die Wohnung hier bekommen, weil wir reingekommen sind und mein Freund hatte natürlich seine Liste an Fragen und wir sind da auch reingekommen mit einem Kompass. Ja, wir haben uns wirklich die Richtung der Fenster angeguckt und so. Ja, und es klingt vielleicht so abgefahren. Geil.
Kompass und Landkarte dabei.
Also es klingt vielleicht verrückt, aber ich glaube, das hat auch den Vermietern einfach gezeigt, so boah, erstens, die geben sich krass Mühe und das bringen wir ja natürlich mit in die Wohnung. Also alles, ne, also ich meine, wir sind halt Menschen, die sich sehr viel Mühe geben und die sich sehr viel Gedanken machen. Und natürlich habe ich dann auch gesagt, was ich auch alles schön finde und die Wohnung ist ja unfassbar schön, also es ist jetzt nicht so schwer, das zu äußern.
Ja.
Aber wir haben halt auch sehr viel kritisch gefragt, ne? Und wie ist die Internetverbindung, wie sind diese Sachen, wie ist das Verhältnis zu den Nachbarn, wie ist das so gedacht? Und auch mein Freund war da vor allem auch hinterher, weil wir ja zum Beispiel noch keine Küche hatten, die ist dann diese Woche eingebaut worden. Yay!
Yay.
Und es ist so ein Erfolg. Und da war er natürlich auch so, ja, steht das auch? Also heißt das November, sagt ihr November oder sagt die Firma November? Also da war er schon auch hinterher. Und ich glaube, das hat denen auch unheimlich gefallen, dass wir die auch angesprochen haben auf die Miete, also auch auf Indexmiete und sowas, wie sie das machen wollen. Und wir haben da jetzt auch tatsächlich ausverhandelt, dass wenn das zum Beispiel über 5% geht, dass wir da halt eine separate Lösung für finden, weil die natürlich auch einsehen, okay, das, ja, wenn, also in unserer alten Wohnung war es halt super hoch und viele Leute sind deswegen ausgezogen und die haben natürlich auch kein Interesse daran, dass wir dann ausziehen. Also ja, ich glaube, das haben die einfach gemerkt, okay, wir geben uns Mühe und wir wollen halt vieles wissen. Und vielleicht traut man sich das nicht, weil man halt denkt, dann ist man die anstrengende Person. Aber wenn ein Vermieter findet, dass das anstrengend ist, ja, dass man einfach wissen, ja, möchte, wie die Lebensbedingungen sind, dann ist das eine Red Flag.
Ja, dann könnt ihr da sofort schnurstracks wieder rausgehen.
Ja. Oh, kennt ihr dieses TikTok, da gibt es so einen Dude, der mit so einer riesigen roten Fahne dann immer auf irgendwelche Videos reagiert von so Pärchen oder von dann so Männern, die halt irgendwie so komische Sachen über Frauen sagen. Nee. Und der kommt dann so angerannt mit so einer riesigen roten Fahne, die einfach überdimensional groß ist und ist so Red Flag. Und so ist das.
Ach so, doch, ich glaube, doch, ich glaube, ich weiß, was
ich finde es fantastisch. Aber so müsst ihr euch das nun vorstellen. Also wenn die
ja,
das
so stellt finden. Ihr euch das dann vor. Ja. Wenn sowas kommt, dann stellt euch einfach Becky vor, die dann so mit so einer ganz großen roten Flagge genau. dann da ankommt.
So ist es, weil es ist ja super wichtig, dass ihr wisst, wie ihr wohnt. Und das, ist, ja. das sollte das Mindeste sein.
Ja, und zum Abschluss wollten wir noch ein bisschen was zum Thema WG-Gründen erzählen, was wir beide auch schon hinter uns haben. Ich würde tatsächlich vielleicht einfach mal erzählen, wie ich das gemacht habe.
Ja.
Vielleicht kann man davon irgendwie schon was mitnehmen.
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe das damals so gemacht, dass ich mir als allererstes überlegt habe, okay, was will ich hier überhaupt? Also sprich, wie viele Mitbewohner will ich? Welches Verhältnis will ich zu meinen Mitbewohnern haben? Das, was ich gerade meinte, also Zweck-WG versus freundschaftliche WG. Und als ich das dann rausgefunden hatte, für mich war das dann eigentlich relativ schnell klar, ich möchte eine Zweier-WG, weil, ja, ich einfach erstmal persönlich gerne diese One-on-One-Interaktion mag. Also ich merke das immer wieder. Ich meine, ich mag auch ab und zu mal was in Gruppen zu machen, aber allgemein kann ich meistens dem mehr abgewinnen, wenn ich irgendwie zu zweit bin mit einer Person. Und dann, ja, hat man irgendwie auch die Möglichkeit, sich ganz gut kennenzulernen. Man hat immer jemanden da, gleichzeitig aber nicht zu viele. Also diese Sache von, ja, dann werden, keine Ahnung, wie viele Partys dann in der WG geschmissen oder so. Das hat man damit so ein kleines bisschen eliminiert. Was mir halt auch wichtig war, einfach weil ich wusste, mein Studium wird anstrengend genug. Genau, und dann hatte ich im Prinzip so die Rahmenbedingungen geschaffen und habe dann tatsächlich es so gemacht, dass ich mich einfach auf die Suche nach einer Wohnung begeben habe, die für zwei Personen, die in einer WG und nicht in einer Partnerschaft leben, geeignet ist. Und das ist tatsächlich gar nicht immer so leicht, weil man braucht dann ja im Prinzip eine Zwei- oder Drei-Zimmer-Wohnung, die ähnlich groß geschnittene Räume hat. Ne? Also es geht halt jetzt nicht, dass einer irgendwie in einer Abstellkammer wohnt und der andere irgendwie ein riesiges Wohnzimmer dann hat. Es muss schon ähnlich sein. Ganz gleich wird es nie sein, aber zumindest in einem ähnlichen Rahmen. Genau, dann muss ich mir natürlich überlegen, okay, wie viel Geld möchte ich überhaupt da rein finanzieren? Ist das realistisch, dass ich einen Mitbewohner finde, der dann sozusagen den anderen Teil übernimmt? Ne? Das sind alles Sachen, glaube ich, die muss man sich irgendwie vorher überlegen. Ja, und dann hatte ich tatsächlich relativ schnell eine ganz gut passende Wohnung gefunden. Bin dann zu meiner ersten Wohnungsbesichtigung nach Münster gefahren, mit meiner Mutter damals noch, weil die natürlich viel mehr Ahnung hatte von Wohnungen und so weiter. Und habe die dann tatsächlich auch bekommen. Also war ich so schock, dass ich meine erste Wohnung bei der ersten Besichtigung bekommen habe. Ja, und die war von der Lage her war sie top, außer dass sie direkt an einer sehr, sehr großen Straße gelegen war. Das war nicht so geil. Das war auch nachher einer der Gründe, weswegen wir gesagt haben, wir möchten da dann raus. Aber von der Aufteilung her war die super. Also wir hatten wirklich fast zwei gleich große Zimmer und halt noch eine Küche. Die Küche war auch relativ geräumig und halt ein Bad. Genau, wir hatten kein gemeinsames Wohnzimmer, aber das war auch total fein so. Ja, und dann habe ich dann ein WG-Casting veranstaltet und habe dann eben genau das gemacht, was die meisten Leute machen. Habe es auf WG gesucht, gepostet und habe 100 Milliarden Anfragen bekommen. Und habe dann erstmal eine ganze Zeit lang damit verbracht, sozusagen eine Vorauswahl zu treffen, weil ich ja wusste, ich kann jetzt hier nicht 100 Leute einladen. Und habe dann tatsächlich dieses WG-Casting an einem Tag durchgezogen. Ich habe damals dann halt gedacht, ich probiere das jetzt mal an einem Tag zu machen. Wenn dann da jemand dabei ist, der da Interesse dran hätte, super. Wenn nicht, dann muss ich halt nochmal was veranstalten. Aber ich habe das wirklich so im Detail geplant, wann die Leute kommen, weil ich wollte schon auch One-on-One-Time mit der Person haben. Also ich habe das jetzt nicht so gemacht, dass 20 Leute auf einmal kommen können. Einfach, weil es mir wichtig war, weil es eine Zweier-WG ist, dann auch mit der Person ein bisschen zu zweit reden zu können, ohne andere Leute drumherum. Genau. Und ja, das hat eigentlich dann auch echt ganz gut geklappt. Also die haben sich alle sehr gut, Props, an die vereinbarten Uhrzeiten gehalten. Und ja, es war, finde ich, echt eine positive Erfahrung. Hab dann da im Verlauf des Tages auch schon gemerkt, okay, mit den einen vibe ich mehr als mit den anderen. Hab mir dann da tatsächlich auch Notizen gemacht. Kann ich euch wirklich auch nur empfehlen, weil wenn ihr so viele Leute hintereinander kennenlernt, das ist einfach super viel fürs Gehirn. Und da ist es eigentlich immer ganz gut, wenn man nachher irgendwie sich ein bisschen mal was dazu aufschreibt, weil ich glaube, das kann sich sonst echt kein Schwein merken. Genau, und hatte dann am Ende, ich glaube, so 2 oder 3 in der engeren Auswahl, wo ich mir dann noch mal ein bisschen mehr Gedanken zugemacht habe. Genau, ja, und so hat sich das bei mir dann ergeben.
Und
Das
was
war so
für
der Ablauf.
Vertragsstrukturen hattet ihr bis jetzt?
Stimmt, darauf wollte ich auch. Ach, ich wusste, dass irgendwas noch fehlt.
Ja, mach
Okay,
nicht.
ja, das ist nämlich auch eine sehr gute Frage. Es gibt nämlich für diejenigen, die es nicht wissen, unterschiedliche Arten von Mietverträgen. Also es gibt die Hauptmieter, das ist im Prinzip der Allmächtige, der kündigen kann und der Untermieter kündigen kann und whatever. Dann gibt es den Untermieter, genau, der dann sozusagen einen Vertrag beim Hauptmieter hat. Und wenn jetzt zum Beispiel der Nebenmieter kündigen würde, dann heißt das nicht, dass der Hauptmieter auch aus der Wohnung raus muss. Aber wenn der Hauptmieter kündigen würde und der Nebenmieter nicht, hieße das theoretisch, damit ist der Mietvertrag aufgelöst bei dem Vermieter, wenn das Sinn macht. Dementsprechend hat der Untermieter da so ein bisschen, ich sag mal, weniger mitzureden. Bei meiner ersten WG war es so, dass der Vermieter tatsächlich wollte, dass es nur einen Hauptmieter gibt. Das war dann ich. Und meine Mitbewohnerin war dann Untermieterin bei mir. Wir haben das aber dadurch, dass wir halt auf einer freundschaftlichen Ebene sind, immer so geregelt, dass wir, dass halt beide ja behandelt wurden wie Hauptmieter, sage ich mal, ne? Aber da muss ich natürlich dazu sagen, das ging auch nur, weil wir auf einer freundschaftlichen Ebene waren und weil ich wusste, sie bescheißt mich jetzt nicht und ich bescheiße sie nicht. Wenn ihr da mit Leuten seid, die ihr einfach noch überhaupt nicht gut kennt, das kann halt auch in die Hose gehen. Und jetzt in unserer jetzigen Wohnung sind wir beide Hauptmieter. Aber ich weiß noch aus der letzten Folge, dass Becky da was sehr Schlaues zu beizutragen hatte, was ich selber nicht wusste. Deswegen
Ja,
Feuer frei für den besten Tipp.
genau. Also grundsätzlich, nur um es nochmal einzuordnen, Hauptmieter kann halt für einen als Hauptmieter ein bisschen schwierig sein oder problematisch sein, weil man dann auch die Person ist, die im Zweifel die Miete zahlen muss an den Vermieter. Das heißt, wenn einer von euren Untermietern so unzuverlässig ist wie ein Mitbewohner, den ich mal 6 Monate lang hatte, und der seine Miete nicht pünktlich gezahlt hat, dann war es trotzdem meine Verantwortung, dass die Miete pünktlich gezahlt wird. Das heißt, ich musste dann mit meinem eigenen Geld in Vorleistung gehen, damit die Miete pünktlich gezahlt wurde und habe dann das Geld immer von ihm nachbekommen. Und ich werde bis heute niemals verstehen, warum der nicht einfach einen Scheißdauerauftrag machen konnte.
Ohne
Aber
Scheiß. Das denke ich mir so oft.
wirklich. Und ich habe dann halt von ihm die Miete halt quasi immer so zwischen dem 9. und 15. bekommen für den letzten Monat, weil er das einfach nicht auf die Reihe bekommen hat. Und das ist natürlich auch super unangenehm, weil man lebt ja mit der Person zusammen und da muss ich auf den zugehen und sagen, Digga, überweis mir mal die Miete, was ist bei dir schief? Sag mal, kriegst du es nicht hin? Und das ist natürlich ein sehr unangenehmes Verhältnis. Also das ist ein, also mit Hauptmieter kann das gut funktionieren, vor allem wenn man sich gut kennt, aber muss man halt im Hinterkopf behalten, dass man im Zweifel die Person ist, die für alles gerade steht. Für alles. Also auch für Schädigung an der Wohnung, alles. Auch für die Kaution, alles. Und genau, deswegen, Hauptmieter kann riskant sein. Und bei so einem Konzept, wie ihr es habt, beziehungsweise wie mein Freund und ich das natürlich auch haben, also wir sind zusammen Hauptmieter im Mietvertrag, also der Mietvertrag ist mit uns beiden geschlossen, muss man dran denken, dass der Mietvertrag nicht einseitig gekündigt werden kann. Also, wenn Esther jetzt zum Beispiel sagt, du willst ausziehen, und deine Mitbewohnerin will dir halt ans Bein pissen, weil sie unbedingt drin bleiben will und ihr habt euch gerade gestritten oder was auch immer, dann könntest du eigentlich nur kündigen, wenn ihr es zusammen macht. Und das ist natürlich auch Konfliktpotenzial und kann problematisch sein. Ja, also ich kenne zum Beispiel auch in unserem Bekanntenkreis ein Paar, das sich geschieden hat. Und da war das auch ein ganz großes Drama. Also das sind Bekannte von unserer Familie. Und der stand irgendwie noch 7 Jahre lang im Mietvertrag mit drin und wurde auch weiterhin von der Vermieterin kontaktiert. Und sobald sie dann halt die Miete nicht gezahlt hat, wurde er belangt und so. Also es war immer ein großes Problem. Aber sie hat sich halt geweigert, den Mietvertrag mit ihm zusammen zu kündigen. Also das sind halt so Sachen, die man im Hinterkopf behalten muss. Genau, das heißt, das Konzept, was ich bisher am besten fand und was ich auch empfehlen würde, wenn ihr eine WG gründen möchtet, ist tatsächlich für jedes Zimmer einen einzelnen Vertrag zu machen. Also ich glaube, in einer Zweier-WG wäre es vielleicht jetzt nicht so üblich, aber vor allem ab einer Dreier-WG finde ich das total sinnvoll, weil es man hat vor allem in der Dreier-WG, Vierer-WG, fängt es ja schon an, dass man sehr viel Bewegung auch hat, dass vielleicht jedes Jahr jemand mal ein- und auszieht. Und dann jedes Mal den Vertrag komplett aufzulösen und komplett neu aufzusetzen oder als Hauptmieter Verantwortung für drei andere Mieten zu haben, ist halt wirklich sehr, sehr viel. Und da macht es auch Sinn, einfach einzelne Verträge für jedes Zimmer aufzusetzen, sodass jeder dann quasi nur für sein eigenes Zimmer verantwortlich ist. Und das macht in meinen Augen am meisten Sinn. Und die meisten Vermieter, wenn man das mit denen anspricht, finden das auch vollkommen in Ordnung. Die können dadurch nämlich auch meistens, sage ich mal, so ein bisschen was draufschlagen, also so 20 Euro pro Monat oder so, weil das Zimmer dann natürlich einzeln vermietet wird. Und dadurch können die dann auch ein bisschen mehr Geld einnehmen. Ist natürlich jetzt nichts, was ich fördern will, aber wenn man es halt jemandem mal schmackhaft machen möchte und man einfach wirklich vermeiden möchte, diese Hauptmieter-Untermieter-Situation zu haben, ist es natürlich ein Punkt, den man anbringen kann, dass man sagt, ja komm, dann machen sie halt 10 Euro pro Zimmer drauf und dann kriegen sie ein bisschen was mehr so. Das ist bisher das Konzept, mit dem ich am besten gefahren bin und das finde ich auch am besten, weil dann ist jeder halt dafür verantwortlich, man kann kündigen, wann man möchte, man ist nicht abhängig, man ist nicht verantwortlich für die anderen Sachen und die Gemeinschaftsflächen werden dann halt auch tatsächlich gemeinschaftlich geregelt, aber das eigene Zimmer ist die eigene Verantwortung. Also finde ich die absolut beste Lösung und würde ich deswegen auch immer empfehlen.
Ja, das ist ein richtig, richtig guter Tipp. Weil ich glaube, das ist auch etwas, das weiß man einfach nicht unbedingt. Mhm. Mir war das überhaupt nicht bewusst, dass das geht. Ich habe immer gedacht, okay, man ist halt irgendwie so dem Mieter, dem Vermieter unterlegen. Man muss halt einfach dazu zustimmen, was der halt jetzt so sagt, wie er es haben möchte. Aber es ist echt eine richtig, richtig tolle Idee. Also,
ja.
Thank you for the tip.
Kein Problem, kein Problem. Es gab auch eine Frage, die ich bekommen habe, als wir nachgefragt haben für die Fragen, und die fand ich richtig gut. Wir können ja einfach so Shotgun-mäßig durchgehen, weil wir ein bisschen über der Zeit wieder sind.
Ja, aber ich habe es auch gerade gesehen. Machen wir das. Machen wir noch eine Quick Round zum Abschluss.
Quick Round. Also, das war nämlich eine Frage, die ich super interessant fand, und zwar, was passiert, wenn ich kein Geld für eine Kaution habe? Oder wenn ich keinen Bürgen habe und diese Personen verlangen einen Bürgen zum Beispiel. Und das finde ich eine super spannende Frage, weil normalerweise ist es ja so, dass die Eltern im Regelfall für einen doch bürgen und sagen, okay, kein Problem, machen wir eine Bürgschaft mit rein. Aber inzwischen ist es ja vor allem bei der Wohnungssuche, kann es schon üblich sein, dass die Leute Bürgen verlangen. Und wenn man vielleicht Eltern hat, die nicht mehr verfügbar sind oder sonst noch irgendetwas, dann ist es natürlich super wichtig. Und da wollte ich jetzt kurz, ich gebe einfach ganz schnell Tipps rein. Und zwar erstens, versucht eher in ein Wohnheim zu gehen. Also wenn ihr jetzt nicht gerade zwingend, also wenn ihr zum Beispiel Studi seid und jetzt nicht zwingend auf dem freien Markt was suchen müsst, versucht unbedingt zum Studierenwerk zu gehen, weil die verlangen auf jeden Fall keine Bürgen. Und seid da auch ruhig ein bisschen nervig und ihr könnt euch übrigens auch auf eine Warteliste setzen lassen, bevor ihr euch beworben habt, aber definitiv bevor ihr angenommen wurdet. Das heißt, wenn ihr jetzt im Frühjahr Abitur macht und ihr wisst ungefähr, welche Städte ihr gerne hingehen möchtet, könntet ihr jetzt im Januar euch schon auf die Warteliste setzen lassen. Macht das ruhig. So, das wäre meine erste Sache. Meine zweite Sache ist, dass es oft Organisationen um sozusagen Studierende herum gibt, die eine Bürgschaft übernehmen oder auch mal eine Kaution übernehmen. Das sind häufig zum Beispiel Alumni-Vereine. Also an der Gesellschaft, an der Uni Heidelberg gab es zum Beispiel einen Verein, der heißt Gesellschaft der Freunde Universität Heidelberg. Und die fördern Studierende, die haben jetzt nicht genug Geld, um halt wirklich Stipendien auszuzahlen, aber die machen eben so Geschichten, dass sie sagen, okay, sie bürgen mit einer Kaution oder sie bürgen einfach im Allgemeinen für diese Person. Man spricht natürlich dann mit denen viel und die wollen natürlich nicht für Leute bürgen, die gar kein Geld haben, aber ne, die schauen dann halt so ein bisschen nach. Und wenn man diese Optionen nicht hat und man zum Beispiel berufstätig ist, dann könnte man auch zu einer Bank gehen. Weil im Endeffekt ist ja auch jeder Kredit, den man nimmt, nichts anderes als eine große Bürgschaft, weil die Bank sagt, ich stehe dafür ein und zahle für diese Person sozusagen alles im Voraus, also keine Ahnung, für ein Haus oder so. Und ja, gut, ich erwarte halt, dass diese Person was zurückzahlen kann. Das heißt, ihr könnt schon theoretisch auch mit einer Bank, wahrscheinlich eher mit so einer Sparkasse, Volksbank, also so eine, sag ich mal, volksnahe Bank, die können auch Bürgschaften für einen übernehmen. Da müsstet ihr wahrscheinlich dann deutlich mehr finanzielle Unterlagen auch mitbringen, also das im Hinterkopf behalten. Aber das wären so die Tipps, die ich in der Diskussion mit meinem Freund rauskriegen konnte. Das war die schnelle Runde.
Richtig gut. Richtig, richtig gute Tipps, weil das ist auch etwas, da denkt man ja gar nicht irgendwie dran, weil man als erstes immer an die Eltern denkt. Aber natürlich, klar, es gibt Fälle, da geht das halt einfach nicht. Deswegen sehr gut, dass du noch dran gedacht hast, dass wir das hier noch mit reingebracht haben.
Ja, ich habe es auch gerade erst dran gedacht und war so, nee, das müssen wir noch mal in die Folge reinbringen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, ja und natürlich, ne, wenn ihr weitere Fragen habt, dann schreibt uns gerne auf Instagram. Also unseren Instagram-Account, den findet ihr auch immer in den Shownotes verlinkt, @geteiltesleid_podcast. Da können wir dann auch noch mal näher auf irgendwelche Fragen oder Anmerkungen eingehen. Und ja, vergesst natürlich nicht, unseren Podcast zu bewerten, Leute. Ja. Das müssen wir ja hier immer wieder sagen, weil das wohl auf Spotify das große Ding ist.
Mhm.
Und ja, der zweite Teil wird dann hoffentlich in 2 Wochen kommen zu den Soft Facts. Und wir hoffen, dass euch das gefallen hat, dieses Format hier, beziehungsweise, dass es informativ war für alle Leute da draußen, die auf Wohnungssuche sind oder auf WG-Suche.
Ja, ja, das war echt eine Folge, wo man vielleicht ein bisschen Papier und Stift auch braucht.
Ja, wirklich. Das hätten wir vielleicht am Anfang sagen sollen.
Ja. Ich kann es in die Shownotes reinschreiben.
Das ist so schwer, jetzt müssen wir es nochmal anhören. Kriegen wir dann eigentlich irgendwie, werden wir besser dargestellt, wenn wir so, wenn wir mehrere Listens, keine Ahnung, haben, wenn jemand das zweimal anhört.
Bestimmt.
Vielleicht war das ja auch nur eine Marketingstrategie von
uns. Genau, das war alles geplant. Sowas geplant. Aber ja, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr sie natürlich auch mit Freunden teilen. Das hilft uns tatsächlich auch, wenn ihr sie einfach weiterleitet und verlinkt. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr da wart und zugehört habt.
Und dass ihr so viel Verständnis habt für uns. Es tut uns wirklich leid, dass es momentan so ein bisschen sporadisch ist, aber
so ist das Leben. So ist das Leben.
So ist es.
Ja,
ja und dann sage ich einfach mal ganz optimistisch, Becky, bis in 2 Wochen. Becky grinst schon so. Das wird nicht funktionieren, aber ich sage einfach mal ja, ja.
Ja,
ja. Alright, wir sehen uns.
Ciao.
Tschüsseldorf.